Das Ziel dieser Predigt ist etwas, das Gott selber ausdrücklich als Wunsch formuliert. Und zwar, dass wir ihn kennenlernen. Mit diesem Text, um den es speziell heute Morgen geht, als den Gott, der Leben schenkt, der lebendig macht und der erneut zum Leben erweckt. Und darüber hinaus geht es um die Sehnsucht, Gott näher kennenzulernen. Okay. Alle, die dieses Gewächs kennen, halten sich jetzt mal bitte gerade zurück. Von den anderen hätte ich gern mal ein paar Stimmen. Was fällt euch ein, wenn ihr das seht? Ich habe das letztens gekauft, dachte, ich kaufe mir mal eine Pflanze. Spontane Assoziationen. Knödel, Tannenbaum, habe ich gehört. Gemeindefensterbank. Deine Fensterbank. Vertrocknet. Vertrockneter Lebensbaum. Ja, was mag versteckt sein darin? Ja, irgendwie traurig, zu spät oder tot fielen mir noch dazu ein. Braun ist nicht so die Farbe, die man von einer quicklebendigen, gedeihenden Pflanze erwarten würde. Das Faszinierende an der Welt ist ja oft, dass die Dinge irgendwie nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Das geht mir oft mit Menschen so. Vielleicht kennt ihr das, der berühmte erste Eindruck. Man trifft jemanden, Blickkontakt, abchecken, Frisur, vielleicht eine Brille, Stimme, erste Worte, Stil, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Aber dann, manchmal nach Monaten, machen Menschen meine zahlreichen Schubladen wieder kaputt, indem sie so ganz anders sind, als ich es erwartet hätte. Gott ist da echt humorvoll und benutzt das, glaube ich, um mich ein bisschen demütiger zu machen und um mein Herz zu weiten. Ähnlich ist es auch mit dieser Pflanze hier, die ich in Wasser gestellt hatte, das sie aufgesogen hat, aber es ist nicht viel passiert, wie ihr seht. Also ich kann das auch. Da kennt jemand die Pflanze. Genau, es scheint wie ein Witz, da jetzt Wasser reinzugießen, weil sie eh schon tot ist. Aber sie war mal viel größer. Sie hatte ihre Zweige ausgebreitet und sie war tiefgrün. Ich lasse sie mal da stehen, wir kommen nachher noch auf sie zurück. Dass die Dinge nicht so sind, wie sie manchmal scheinen, gilt auch für den Predigttext von heute Morgen so. Es geht um Hesekiel 37, die Verse 1 bis 14. Und der Text ist überschrieben mit die Vision von den Totengebeinen. Ich finde ja, dass der Titel irgendwie falsch ist, der ist ziemlich defizitorientiert. Aber naja, ich habe Stefan gebeten, den Text vorzulesen. Und dazu bitte ich ihn mal nach vorne, genau. Ihr könnt ruhig die Augen zumachen, das lohnt sich bei diesem Text.
Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses Tal war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales, und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Dann stand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage, Menschensohn, und spricht zu dem Odem, so spricht der Herr, komm, von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig. und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr.
Danke, Stefan. Wow, abgefahrener Text. Hand Gottes, Geist Gottes, Vision, Verheißung, Totengebeine, Odem hier, Odem da, eine riesen Menschenschar. Es ist irgendwie schaurig und freakig und komisch und so hoffnungsvoll. Das mag ich, wenn etwas gut ausgeht. Und das tut's bei Gott ja zum Glück immer. Also da ist Hesekiel. Hesekiel ist ein israelitischer Prophet, der dabei war, als die Babylonier, das war eine damals aufstrebende Weltmacht, Israel im Krieg besiegten und sie nach Babylon verschleppten. Das war so ziemlich das Schlimmste, was Israel passieren konnte. Sie waren abgeschnitten und weit weg von ihrem Tempel, der für sie der Ort der Begegnung mit Gott war. Man kann es vielleicht damit vergleichen, wenn man uns, unseren Gottesdienst, unsere Bibeln, unseren Lobpreis, unsere Hauskreise, unsere Liederbücher, unsere christlichen Bücher, einfach alles wegnehmen würde, wo wir normalerweise Gott begegnen. Am Anfang fällt uns das vielleicht noch nicht so schwer. Wir können ja auch so direkt mit Gott reden. Wir klagen ihm unser Leid und fühlen uns ihm darin ganz nah und der Herr ist ja im Leid da. Aber irgendwie fehlt da was. Und irgendwann ist das Gefühl nicht mehr so da, dass man Gott fühlt. Da fehlt was. Und man fragt sich: Herr Gott, wenn du nichts dagegen tust, bist du dann wirklich noch so nah? So ähnlich kann sich das Volk in diesem fremden Land gefühlt haben. Dazu kommt, dass während ihrer Zeit im Exil Jerusalem als Stadt eingenommen, besiegt und der Tempel zerstört wurde. Es scheint endgültig vorbei. Heimat weg, Land weg, Tempel weg. Keine Hoffnung in Sicht. Das ist krass. Als ich ein Jahr in Tansania gelebt habe, konnte ich das ein bisschen nachempfinden, was das heißt, auf einmal in einem fremden Land, unter fremden Leuten, in einer fremden Kultur, mit einer fremden Sprache zu leben, weit weg von allem, was mir vorher irgendwie Sicherheit gegeben hatte. Also in diese politisch und theologisch und sozial und emotional völlig unsichere Situation hinein spricht Gott durch Hesekiel zu seinem Volk. Dies ist übrigens keine Fünf-Punkte-Predigt, so in fünf Punkten zur perfekten Predigt. Ich mag Punkte nicht so sehr. Aber Schritte, dachte ich, Schritte sind okay. Ich möchte jetzt drei Schritte mit euch machen und die nenne ich geführt, belebt und erkannt. Geführt, belebt und erkannt. Geführt wird Hesekiel von Gott. Gott will mit ihm sprechen und er tut das an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, an dem er das will. Er führt ihn in dieser Vision in ein Tal, das voller Totengebeine liegt. Ich weiß nicht, ob Hesekiel in seinen Visionen auch riechen konnte, aber wenn, dann dürfte das nicht besonders erquicklich gewesen sein. Und Gott spricht Hesekiel an, aber anstatt ihm direkt zu befehlen, irgendwas zu sagen oder irgendwas zu tun, fragt er seinen Propheten, ob er denkt, ob er sich vorstellen kann, dass aus diesen Totengebeinen jemals wieder irgendwas Lebendiges wird. Das ist so genial und so typisch für Gott. Er hat es wie immer nicht nötig, uns etwas zu fragen und uns mit einzubeziehen. Und trotzdem tut er es. Uns was fragen, haha, Gott. Ja, wenn du mich so fragst, lass mal sehen, bisschen gießen, bisschen warten, klar, Gott. Was soll man darauf sagen? Ich mag Hesekiels Antwort. Ich weiß nicht, ob er sie genauso gemeint hat, aber ich stelle mir gern vor, dass er wirklich innerlich demütig die Achseln zuckt und die Frage an Gott zurückgibt und sagt: Herr, mein Gott, das weißt nur du. Also Gott führt seinen Propheten dahin, wo er will, aber er bezieht ihn sogar mit ein. Pädagogisch heißt das Prinzip der Partizipation, also Prinzip der Teilnahme. Göttliche Pädagogik, super. Dass Gott den Menschen so oft nachgeht, so oft Geduld mit ihnen hat, so oft auf sie wartet und sie mit einbezieht. Nicht immer, aber so oft. Ich frage mich, ob wir Pädagogen nicht öfter mal schauen sollten, wie Gottes Pädagogik aussieht. Die mir oft nicht sehr sinnvoll und nicht sehr konsequent vorkommt, aber sehr oft mit Gnade zu tun hat. Also Gott führt und Gott redet. Der nächste Schritt heißt belebt. Wir waren mit der Familie mal in Dänemark im Urlaub und da wollten wir in so ein Freilichtmuseum gehen und das besuchen, so ein Freilichtmuseum für Wikinger. Und wir kamen dahin und standen so vor der Tür und lasen so Schilder, so Aufschriften, was es da alles gab, zum Glück auf Deutsch übersetzt. Und irgendwer von uns fand so ein DIN A4-Blatt und da stand groß in schwarzen Buchstaben drauf: Heute keine Verlebendigung. Und wir haben kurz gestutzt und kamen dann drauf, in diesem Museum sollten ab und zu engagierte Schauspieler so das Leben der Wikinger nachspielen und vorleben. Ich glaube, es sollte auch Schaukämpfe geben und sowas. Aber just an dem Tag, wo wir also da waren, gab es also keine Verlebendigung. Aber in unserem nächsten Schritt, in korrektem Deutsch, belebt, befiehlt Gott Hesekiel über den Knochen zu weissagen, dass sein Lebensodem in sie kommen soll und sie lebendig machen soll, dass sie wieder vollständig und wieder heil werden. An dieser Stelle steht ein Wort im Hebräischen, das mich sehr fasziniert. Ruach. Das hebräische Wort für dieses Leben, was da in sie kommen soll. Interessanterweise habe ich dieses Wort zum ersten Mal hier in der Gemeinde gehört. Und zwar in einem Lied, wo es darum geht, dass Gottes Geist uns erfüllt und dass Ruach dieser Atem Gottes ist, der in uns wirkt und in dieser Welt wirkt. Das habe ich damals nicht so ganz verstanden, ich kannte das Wort nicht, aber jetzt, wo ich es ein bisschen kennengelernt habe, habe ich gesehen, dass es ziemlich gut trifft. Ruach bedeutet eine dynamische Luftbewegung, Geist, aber auch Wind, Hauch, auch das wütende Schnauben Gottes manchmal. Also es kann geistlich und irdisch sein. Ich versuche mir vorzustellen, dass Ruach der lebendige und lebensschenkende, bewegte Geist Gottes ist, der von seinem Wesen her einfach dem Atem oder einem Wehen sehr ähnlich ist. Er ist auch nicht fassbar, er ist überall, er ist bewegt und bewegt Dinge. Er kann in einem Moment mächtig, stürmisch und zerstörerisch und im nächsten Moment ein sanftes Säuseln, eine leichte Brise oder ein wohltuend kühler Hauch sein. Der Begriff wird auch in der Schöpfungsgeschichte verwandt, als Gott das erste Mal dem Menschen seinen Lebensatem einhaucht. Also dieser göttliche Odem soll die Knochen erfüllen und lebendig machen. Interessanterweise geschieht das nicht sofort ganz. Es schließen sich zwar Muskeln, Sehnen und Organe und die Haut und so über die Knochen und sie rücken zusammen und liegen dann da so rum als Körper, aber sie leben noch nicht. Damit ein Mensch wirklich lebt, braucht es mehr als einen anatomisch vollständigen Körper. Und selbst wenn das Herz regelmäßig schlägt und Blut durch den ganzen Körper pumpt, heißt es noch nicht, dass der Geist des Menschen auch anwesend ist, also dass er bei Bewusstsein ist. Und selbst wenn der Geist des Menschen anwesend ist, heißt das in geistlicher Sicht noch nicht, dass er wirklich lebendig ist. Nur Gottes Geist, dieser Lebensatem, schafft echtes Leben. Und Gott will leben für uns. Hesekiel weissagt dann auf Gottes Anweisung nochmal über den Knochen. Keine Ahnung, was er sagt. Oh, Knochen, werdet lebendig, Odem, komm her oder so. Und auf einmal werden diese Knochen belebt. Sie stehen tatsächlich auf und auf einmal steht da ein riesengroßes Heer voller lebendiger Menschen vor Hesekiel in diesem Tal. Lässt du zu, dass Gottes Geist dich lebendig macht? Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, dass der Mensch nicht nur von irdischer Nahrung lebt, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht, dass das Leben schafft. Sein Wort ist Leben. Es ist lebendig und wirksam und ein zweischneidiges Schwert, also echt scharf. Da ist Pfeffer dahinter, das ist würzig. Das steht in Hebräer 4, Vers 12, dass es lebendig und wirksam ist. Und Jesus erzählt mal das Gleichnis vom Weinstock und von den Reben. Die Weinreben, also die Äste, die vom Hauptstamm abgehen, die müssen am Weinstock dran sein, damit sie leben. Wenn sie getrennt vom Stamm sind, werden sie nicht versorgt und sterben ab. Und Jesus sagt, wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt und er in ihm, der wird Leben und Leben hervorbringen. Die Rebe kann nur leben, wenn sie mit dem Weinstock verbunden ist und sich von ihr versorgen und füllen lässt mit Nährstoffen. Wir können nur leben, wenn wir mit Gott verbunden sind und uns von ihm mit seinem Leben und seinem Geist füllen lassen. Lässt du zu, dass Gott dich mit seinem Geist füllt? Gibst du ihm Gelegenheit, dich zu füllen? Verbringst du Zeit in seiner Gegenwart, in seinem Wort, im Gespräch mit ihm, im Zuhören? Wir brauchen das, um wirklich zu leben. Ich glaube nicht, dass diese Vision von einer Totenauferstehung direkte Hinweise auf die Auferstehung geben soll, die uns mal erwartet. Aber auf jeden Fall bezeugt sie, dass unser Gott ein Gott ist, der von den Toten auferweckt. Ein Zitat von Thomas Weißenborn: Wir glauben an einen Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat und auch uns aus unseren Gräbern rufen wird. Und auch wenn Hesekiel nicht das vor Augen hatte, wissen wir doch, dass es der gleiche Gott ist. Gott erklärt dann Hesekiel, was diese Vision bedeuten soll. Und das gehört zu unserem dritten Schritt: erkannt. Gott erklärt ihm, dass diese Totengebeine das Volk Israel sind. Verschleppt, verwirrt und verzweifelt schreien sie nach ihrem Gott, und Gott hört. Und er antwortet: Ihre Frage, ob ihr Gott auch im Exil, weit weg vom Tempel, immer noch ihr Gott ist und immer noch Kraft hat, immer noch nah ist, beantwortet er auf diese sehr bildliche, wundersame Weise. Aber er wird es nicht bei dieser Vision belassen. Er verspricht ihnen, sie tatsächlich aus dem Exil rauszuführen und sie zurückzubringen in ihr Land, nach Israel. Und was er dann auch wirklich später tut. Er sagt: Ich bringe euch ins Land Israel und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Dieses Erkennen ist wieder so ein besonderes Wort im Hebräischen, das 1000 Bedeutungen auf Deutsch bräuchte und was man gar nicht in einem Wort sagen kann. Diese Aussage von Gott: Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, gibt es insgesamt 65 Mal im ganzen Buch Hesekiel. Kapitelweise wird beschrieben, dass Gott andere Völker verurteilt und sein Volk rettet und andere Völker bestraft und sein Volk tröstet. Und 65 Mal folgt jeweils auf so eine Aussage und so eine Beschreibung: Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Die Elberfelder Übersetzung sagt erkennen, Luther sagt erfahren. Und beide haben zusammen recht. Es geht um Kennen, aber es geht um noch mehr, auch vom hebräischen Wort, das hier gebraucht wird. Nicht nur mit dem Verstand soll Israel Gott erkennen, sondern es geht tiefer. Dieses Kennen schließt die praktische Umsetzung von dem ein, was ich erkannt habe. Und aus diesem Wissen heraus ändert sich dann was. Das bedeutet ein tiefes Anteilnehmen an etwas. Das ist auch das gleiche Wort, das gebraucht wird, als Adam seine Eva erkannte und sie daraufhin schwanger wird. Das ist intim. Es geht um ein bewusstes Wahrnehmen und Spüren, also eher erfahren. Man könnte vielleicht sagen, aus diesem Erfahren folgt dann das Erkennen, weil ich ja was gelernt habe, aus dem ich es erfahren habe. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf mein Leben. Also Kreislauf, es hängt unglaublich eng miteinander zusammen und gehört zusammen. Und auf Gott bezogen heißt es auch anerkennen. Ich erkenne Gott als meinen Herrn an und ehre ihn. Das heißt, all diese Lieder, die wir singen, die davon handeln, dass wir Gott näher kennenlernen wollen, dass wir ihm näher kommen wollen, die sind genial, weil sie genau das sagen, was Gott sich auch wünscht, dass wir ihn kennenlernen und dass wir ihn erkennen. Zum Schluss sagt Gott noch einmal, wie selbst zusammenfassend, dass er seinen Geist in sein Volk geben wird, damit sie leben, dass er sie zurück nach Israel bringen wird und dass sie erkennen werden, dass er, der Herr, es gesagt und es getan hat. Ja, er ist noch der Gott Israels. Ja, seine Gegenwart und Macht reichen bis ins Exil, auch ohne Tempel. Und unter Umständen, die absolut nach Verlorensein, am Ende und nach Tod aussehen, ist er treu und wird seine Menschen retten. Die Dinge sind oft nicht so, wie sie scheinen. Was man den toten Knochen niemals angesehen hätte, ist, dass sie wieder leben können. Was man dieser Pflanze niemals angesehen hätte, ist, dass sie wieder leben kann, wenn man sie in Wasser stellt. Wo Gottes Hand im Spiel ist, da entsteht Leben, da geschieht Gutes und da passiert Heilung. Manchmal sieht das nicht so aus und mich machen Orte und Umstände unglaublich traurig und wütend, an denen Leben verletzt, unterdrückt und verhindert wird. Aber so wie ich Gott kennenlerne, ist sein Ziel über und trotz allem mit uns Leben, in seiner Gegenwart und erfüllt von seinem Geist. Und ich würde deswegen dem Text gern einen neuen Titel geben und habe in meiner Bibel über den Titel die Vision von den Totengebeinen, die Vision von der Verlebendigung geschrieben. Geführt, belebt,
erkannt. Gott führt uns und redet zu uns. Und zwar wann, wie, wohin und was er will. Gott will Leben für uns. Dazu will er uns mit seinem Geist füllen und uns eines Tages im wahrsten Sinne des Wortes von den Toten auferwecken. Und Gott will von uns erfahren und erkannt werden. Und darum möchte ich euch heute Morgen zusprechen. Lasst euch führen. Lasst euch beleben. Und lernt Gott kennen. Amen.